Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Preis von Sanford. Ja, viel los gewesen, würde ich mal sagen, nach dem Rennen. Aus neutraler Zuschauersicht leider der WM-Stand, der deutlich größer geworden ist zwischen Oscar Piastri und Lando Norris, der eben ausgefallen ist aufgrund eines technischen Problems. Davon konnte unter anderem Racing Bull profitieren, und zwar Isaac Hatcher, der sein allererstes Formel-1-Podium in Sanford holt. Auf jeden Fall also auch eine der Geschichten des Wochenendes. Ansonsten auch viel los natürlich, Doppelausfall von Ferrari. Der Crash von Kimi Antonelli mit Charles Leclerc natürlich auch noch ein großes Thema. Und über all das wollen wir natürlich heute sprechen. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt rein, wie sonst auch, mit meinem Driver-Rating. Und deswegen los geht's. Letzter Platz, Lewis Hamilton, der eben dann doch relativ früh aufgeben musste, beziehungsweise das Rennen beenden musste, hatte einen Crash. Ist auf diese Farbe gekommen, als es ein bisschen nass war. Und Sanford, ja, finde ich, darf ihm eigentlich nicht passieren, weil eigentlich müsste ein so erfahrener Fahrer wie Lewis Hamilton eben wissen, auf dieser Farbe bei Regen ist es nicht so gut, so zu fahren, wie er es getan hat. Deswegen, ja, schwierig, aber generell auch wieder ein bisschen schwieriges Wochenende für Lewis Hamilton. Er war jetzt gar nicht unbedingt super weit weg von Charles Leclerc, aber trotzdem, ja, den ein oder anderen Dreher auch wieder drin gehabt und deswegen schwieriges Wochenende auch für Lewis Hamilton. Für mich ist es am Ende eine 6 von 10. Weiter geht's mit Charles Leclerc. Bei dem war es auch nicht das Top-Wochenende. Er hat sich sehr im Qualifying gequält, Q1 fast rausgeflogen, kam im Rennen nicht wirklich an Isaac Hatcher vorbei und auch dann eben beim Crash mit Kimi Antonelli. Klar, er ist nicht schuld dran gewesen, aber aus seiner Sicht hätte er vielleicht auch ein bisschen zurückstecken können. Auch, wie gesagt, es war nicht seine Schuld, aber trotzdem auch im Rennen ging nicht so viel. Und ja, generell, ich habe mir, muss ich sagen, an diesem Wochenende ein bisschen mehr von Ferrari erwartet. Bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht beim Heimspiel in Monza. Also da muss Ferrari echt liefern. Konnten sie zuletzt auch immer in den vergangenen Jahren, aber deswegen bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht. Für mich Charles Leclerc an diesem Wochenende eine 7 von 10. Weiter geht's, Lando Norris, der eben auch ausgefallen ist aufgrund eines Öllecks, hat das ja am Teamradio ja gesagt, dass es irgendwie komisch riecht. Und kurze Zeit später musste er dann sein Auto ja in den Dünen quasi abstellen. Super ärgerlich für ihn. Wir reden da gleich auch nochmal im Detail rüber, weil 34 Punkte, WM-Stand, Unterschied zwischen Norris und Piastri ist echt eine Nummer, sagen wir mal, bei einem Auto, was echt gut ist, wo sie sich beide eigentlich kaum was geben. Und auch, man muss sagen, es war jetzt von Norris kein super schlechtes Wochenende. Er konnte es halt irgendwie im Qualifying nicht wieder ganz umsetzen, wie zuvor in den Trainingssessions oder in Q1 und Q2. Da war Piastri dann das Ticken schneller, aber auch jetzt nicht super viel. Und im Rennen, muss man auch sagen, war Norris eigentlich nicht viel schlechter. Also er konnte halt nicht vorbei, aber ja, Start war natürlich wieder eine schwierige Sache, aber Ja, schwierig auf jeden Fall. Wir reden da gleich noch im Detail drüber. So eine 8 von 10 für mich bei Lando Norris an diesem Wochenende. Weiter geht's dann mit dem Ersten, der eben, ja, das Rennen beenden konnte von hinten, sozusagen Pierre Gasly. Ja, auch nicht so das easy Wochenende für Alpine, muss man sagen. Für mich ist es am Ende bei Pierre Gasly eine 7 von 10. Kimi Antonelli mit XXL-Strafe von, ja, 15 Sekunden eben die, nee, Moment, doch, 10 Sekunden für den Unfall mit Charles Leclerc, finde ich auf jeden Fall gehen klar. Und dann eben auch noch das Speeding in der Pitlane, 5 Sekunden, das ist halt festgeschrieben im Reglement. Ärgerlich, ja, er ist ein Rookie, da kann das passieren, aber so das mit den Zeiten, also mit den km/h-Einheiten ist super wichtig und deswegen verstehe ich auch, warum man da so streng ist mit den Strafen, weil es halt auch eine extrem enge Boxengasse ist in Sanford und wenn man da mal zu schnell reinfährt, kann das echt gefährlich werden für viele Teammitglieder beispielsweise. Und auch sonst von Kimi Antonelli kein schlechtes Wochenende, weil er schon, finde ich, relativ nah dran war an George Russell, aber dann durch den Crash natürlich ja, weit zurückgefallen, diese große Strafe, die er dann bekommen hat. Ansonsten wäre, glaube ich, ein Top-5-Ergebnis durchaus drin gewesen für ihn. Für mich ist es so eine 6 von 10 an diesem Wochenende. Weiter geht's mit Gabriel Bortoleto, der Nico Hülkenberg erneut im Qualifying schlagen konnte. Im Rennen ging dann nicht so viel, hatte einen sehr schlechten Start, dann noch die Berührung mit Stroll. Ja, schwieriges Wochenende, so ein bisschen auch für ihn, für mich so eine 6 bis 7 von 10. Und ähnlich sieht es auch aus bei Nico Hülkenberg. Also nicht das Top-Wochenende für Sauber, wie man vielleicht gehofft hatte. Auch wenn man so auf das Wetter geschaut hat. Ja, Nico Hülkenberg auch wieder früh ausgeschieden und auch im Rennen ging nicht so viel. Deswegen ähnlich auch so eine 6 bis 7 von 10 für mich bei den beiden Sauber-Piloten. Platz 13, Carlos Sainz, der ebenfalls diese Strafe bekommen hat nach dem Duell mit Liam Lawson. Der konnte diese Strafe überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich kann ihn da auch ein bisschen verstehen, weil er durchaus eben auch rausgedrückt wird zuvor von Liam Lawson. Also ihn da so zu bestrafen, finde ich auf jeden Fall hart, vor allen Dingen, weil man eben Lawson keine Strafe gegeben hat. Also da hätte man entweder sagen können Rennunfall oder irgendwie beide vielleicht bestrafen müssen dann mit 5 Sekunden. Also ja, ansonsten von Carlos Sainz im Qualifying hat er es gut gemacht, finde ich, gegen Albon. Ist er ja weiter ins Q3 gekommen, aber dann im Rennen natürlich eben schwierig mit dieser Berührung und der Strafe. Deswegen für mich so eine 7 von 10 bei Carlos Sainz. Weiter geht's mit Liam Lawson. Ähnlich wie gerade habe ich ihn ja schon erwähnt. Natürlich auch im Vergleich zu dieser Katja dann doch auf jeden Fall nicht so schnell gewesen dieses Wochenende. Deswegen für mich so eine 6 bis 7 von 10 bei ihm. Platz 11, Franco Colapinto. Ich glaube, dass es ihm schon ein bisschen helfen könnte, dass er jetzt mal vor Pierre Gasly ins Ziel gekommen ist und mit Platz 11 ja doch relativ nah dran war. An den Punkten hatte jetzt nicht das super schlechte Wochenende, hat keinen großen Fehler gemacht, aber ja, jetzt auch nicht ein super Ausrufezeichen oder so gesetzt. Für mich ist es so eine 7 von 10 bei Franco Colapinto an diesem Wochenende. So, und damit kommen wir zur Top 10, und zwar zu Esteban Ocon mit Platz 10. Punkte für den Haas, nachdem es im Qualifying am Samstag ja super schlecht lief. Beide in Q1 bereits raus, aber Esteban Ocon und auch Oli Berman konnten sich dann so ein bisschen wieder fangen und sind dann eben in die Punkte gefahren. Platz 10 für Esteban Ocon, für mich so eine 7 bis 8 von 10 bei ihm. Platz 9, Yuki Tsunoda, für den ist, glaube ich, auch ganz gut, eben in die Punkte zu fahren, auch wenn er irgendwie wieder trotzdem relativ weit weg war von Max Verstappen. Für mich ist es deswegen bei ihm so eine 7 von 10. Fernando Alonso, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch sogar einen Platz hinterm Teamkollegen gelandet, der den Schaden hatte und super früh zur Box musste. Also nicht die optimale Strategie hatte, trotzdem am Ende dann vor Fernando Alonso, ja, gelandet ist. Und ja, also ein bisschen mehr erwartet nach den Trainingssessions, ging dann im Qualifying und auch im Rennen nicht so viel. Für mich bei Fernando Alonso so eine 7 bis 8 von 10 und bei Lance Stroll ähnliches Bild, 7 bis 8 von 10. Rennen war echt top dann nach der Berührung, aber relativ viele Crashes im Qualifying und auch im Training, viel Arbeit für die Mechaniker und Mechanikerinnen bei Lance Stroll, deswegen kein sauberes Wochenende, auch wenn er natürlich gute Punkte geholt hat fürs Team mit Platz 7. Dann kommen wir zu Platz 6, der geht an Oli Berman, super starkes Rennen von ihm auf jeden Fall. Qualifying ging ja wieder relativ wenig, aber ich glaube auch, da muss man ihn auch so ein bisschen in Schutz nehmen, beziehungsweise auch Ocon, weil da ging halt auch bei beiden einfach nicht viel mit dem Auto, ist dann ja sogar aus der Box gestartet. Und dann am Ende, ja, Platz 6, super stark, viele Punkte für das Haas-Team eingesammelt. Für mich ist es eine 9 von 10, weil wie gesagt, Qualifying, auch hinterm Teamkollegen, ja, Muss man dann, glaube ich, noch mit einberechnen. Platz 5, Alex Albon. Ähnliches Bild. Im Qualifying ging eigentlich nicht so viel. Ist das sogar hinterm Teamkollegen gelandet. Aber im Rennen dann auf einmal auf Platz 5 gewesen. Finde ich, ging so ein bisschen unter. Aber auf jeden Fall echt stark gemacht. Und für mich ist es dann auch so eine 9 von 10 durchaus. Dann kommen wir zu Platz 4, George Russell. Der fuhr auch so ein bisschen unscheinbares Rennen. Also es gab einmal dieses durchaus enge Duell, würde ich es beschreiben, zwischen ihm und Charles Leclerc. Wurde dann auch teilweise vom Teamkollegen von Antonelli überholt, konnte sich dann irgendwie aber auch wieder fangen und ist dann am Ende irgendwie auch wieder Vierter geworden. Also gute Punkte am Ende eingefahren, auch wenn ich mir von Mercedes ein bisschen mehr vielleicht erwartet hätte dieses Wochenende. Vor allen Dingen nach dem dritten freien Training, wo es ja eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Da sahen sie aus, als wenn sie die ersten Verfolger von McLaren wären. Deswegen für mich ist so eine 8 von 10 an diesem Wochenende. Bei George Russell. So, dann kommen wir zum sensationellen Platz 3, und zwar zu Isaac Hatcher. Super Rennwochenende, mega Qualifying, und wie er das dann auch umgesetzt hat im Rennen, wirklich hat sich die ganze Zeit vor Charles Leclerc und auch vor George Russell halten können. War immer relativ nah dran, auch an Max Verstappen, also mega gemacht von ihm auf jeden Fall, und deswegen auf jeden Fall natürlich eine 10 von 10 für Isaac Hatcher. Und ähnlich sieht es dann auch aus bei Max Verstappen. Der hat es auch wieder einfach das Maximum rausgeholt mit dem, ja, vermeintlich nicht so guten Auto bei seinem Heimrennen. Keine Fehler gemacht, auch da, wie er die Startsituation noch gerettet hat und vor Norris geblieben ist. Das war wieder mal echt stark von ihm und deswegen auf jeden Fall eine 10 von 10 für ihn. Und dann Platz 1, Oscar Piastri, der eben seine WM-Führung durch den Ausfall von Norris deutlich ausbauen konnte. Hatte auch ein gutes Wochenende, war im Qualifying schneller als der Teamkollege, auch im Rennen gut unterwegs. Auch wenn er jetzt nicht das deutlich schneller war, sage ich mal, als der Teamkollege. Es war schon relativ auf Augenhöhe. Trotzdem hat er es auf jeden Fall gut gemacht. Für mich ist es am Ende eine 9 von 10. So in den Trainingssessions war er dann doch relativ weit weg und so. Und er konnte jetzt nicht so 5 Sekunden, sage ich mal, auf Norris rausfahren. Also es war jetzt nicht Top-Top-Wochenende, wie er schon ein paar Mal hatte. Zum Beispiel irgendwie in Belgien oder so. Aber es war trotzdem gut. Okay, auf jeden Fall. Passt sogar eigentlich sehr gut. Deswegen für mich ist es so eine 9 von 10 bei ihm, bei Oscar Piastri. So, das also zum Driver-Rating. Und ja, wie gerade schon angesprochen, wollen wir natürlich jetzt über die WM sprechen. Ja, ist sie vielleicht vorbei? Also, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass sie vorbei ist, weil am Ende, ne, Ausfälle, technische Ausfälle werden jetzt immer vermehrt noch kommen, weil die Teile eben einfach alt und abgenutzt sind. Das kann jetzt einfach so passieren, ne? Deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, oh Gott, geht gar nichts mehr bei Norris. Auch wenn natürlich jetzt diese 34 Punkte echt viel sind und der Abstand relativ groß ist. Vielleicht kann es ihm auch helfen, dass es ihm ein bisschen Druck nimmt. Das haben ja auch die ein oder anderen schon im Fahrerlager gesagt, auf jeden Fall muss er jetzt gewinnen und auch hoffen, dass vielleicht noch die anderen Teams wieder ein bisschen aufholen, beispielsweise Ferrari, Max Verstappen oder auch Mercedes, dass er vielleicht auch mal ein Rennen gewinnen kann und Oscar Piastri nicht unbedingt Zweiter wird, sondern nochmal Dritter oder Vierter. Dass er mehr Punkte aufholen kann. So, oder mal Glück haben mit einem Safety Car oder irgendwie sowas. Also da muss auf jeden Fall jetzt glaube ich, mit reinspielen, und es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ich hoffe, dass in den kommenden Rennen, dass er da nochmal näher rankommt, weil ansonsten, glaube ich, könnte die WM dann am Ende doch relativ schnell dann irgendwie gelaufen sein in den letzten paar Rennen, und das wäre eigentlich schade, weil ja, durch so einen technischen Ausfall eine WM-Entscheidung wäre schon eigentlich, finde ich, echt blöd, weil beide schon eigentlich auf Augenhöhe sind. Das, die ganze Saison über, klar, Norris hat den einen oder anderen Fehler, aber es ist auch mal ein Wochenende, wo Norris klar der Bessere ist. So. Und ich finde, beide hätten es verdient auf jeden Fall, und ich würde es auf jeden Fall auch gerne ein spannendes Finale und ein würdiges Finale sehen, und deswegen hoffe ich, dass dieser Ausfall jetzt nicht zu krasse Auswirkungen hat auf die WM, sondern dass wir da auf jeden Fall nochmal wieder Spannung reinkriegen, weil ja, 34 Punkte ist jetzt viel. Wäre es so ins Ziel gegangen, dass Piastri erster und Norris zweiter, wären es halt nur 16 gewesen. Das kann man mit 2 Rennsiegen ganz gut wieder glattbügeln. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir sind gespannt, wir halten es im Auge. Es sind ja noch ein paar Rennen zu gehen, und es werden noch Strecken kommen, wo Norris auf jeden Fall auch wieder gut mit dabei sein wird, und ja, dann werden wir das mal sehen. Genau, das ist so ein bisschen zum WM-Kampf, und ja, nochmal ganz kurz auch nochmal zu Isaac Hatcher. Also ich finde das ja wirklich diese Entwicklung von ihm echt krass, weil Anfang der Saison Australien, das war so ein richtiges Tief da. In der Formation Lab fällt er aus. Dann gab es ja auch diese Diskussion mit Dr. Helmut Marko, weil er da bei dem Vater von Lewis Hamilton war und so. Also da waren ja durchaus heiße Diskussionen und er war schon ein bisschen runtergeredet und ja, er war auf jeden Fall schon ein bisschen gebrochen so. Und da kommt er so stark zurück, hatte super viele echt starke Wochenenden und dann dieses Wochenende war echt Hammer mit diesem Qualifying und dann, wie es auch umsetzen konnte dann im Rennen. Also super gemacht, finde ich, von ihm und definitiv auch ein verdientes Podium. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut für ihn, für Isaac Hatscher. Sehr, sehr starke Leistung und ja, super gemacht von ihm. Genau, und dann geht es für ihn und auch natürlich für die weiteren an 19 Piloten dann, haben wir insgesamt 20, geht es dann weiter nach Monza, zur Traditionsrennstrecke. Ich freue mich sehr drauf, ist eine sehr besondere Rennstrecke auf jeden Fall, super schnell, kleine Flügel und natürlich Ferrari-Land. Und darauf freue ich mich sehr auf die Stimmung vor Ort, ich glaube, das wird mal wieder super sein. Und das Podium in Monza ist sowieso das ganz beste Podium der Saison mit den ganzen Fans. Das ist einfach nur klasse. Im letzten Jahr konnte Charles Leclerc ja dort auch gewinnen im Ferrari. Das war natürlich Ekstase pur. Nach einem Strategie-Coup, muss man sagen, von Ferrari-Seiten. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden tatsächlich. In Monza, wir haben, wie gesagt, Ferrari, die hoffentlich zurückkommen werden. In den vergangenen Jahren hat man immer extra einen Flügel mit nach Monza genommen, also einen extra kleinen Flügel. Ich bin gespannt, ob man auch in diesem Jahr wieder mit einem Sonderpaket vor Ort ist. Wir haben irgendwie aber auch wieder Max Verstappen, auch wenn er sich vielleicht schwer tut, aber trotzdem muss man ihn im Hinterkopf behalten. Ich bin sehr gespannt, was Mercedes macht, ne, mit dem dann doch älteren Update-Paket. Und natürlich McLaren, die echt stark sind und natürlich weiterhin, aber die in Monza in den vergangenen 2 Jahren, sage ich mal, auch so ihre Probleme hatten. Das war mit einer der schlechtesten Rennstrecken in den letzten Saisons für McLaren und deswegen bin ich sehr gespannt, wie weit sie ihren Vorsprung dann nutzen können oder wie groß der Vorsprung sozusagen ist, weil das könnte, glaube ich, auf jeden Fall auch noch eine sehr interessante Sache werden. Genau, noch ein paar Sachen zur Strecke, also insgesamt 5,8 Kilometer lang, 11 Kurven und natürlich habe ich auch schon mal aufs Wetterchen geguckt, also bis jetzt, Anfang der Woche, noch kein Regen in Sicht, aber vor allen Dingen eins und zwar hohe Temperaturen und das könnte natürlich für den einen oder anderen zum Verhängnis werden, das könnte aber auch wieder interessante Strategien aufwerfen, kann man eine Ein-Stop-Strategie machen? Muss man vielleicht auch einen Zwei-Stopper gehen, weil die Reifen einfach nicht lang genug halten? Sehr gespannt. Lando Norris wird ja wahrscheinlich auch mit einem neuen Motor, mit neuen Teilen ausgestattet sein. Mal sehen. Wir freuen uns, glaube ich, auf jeden Fall. Gute Strecke auf jeden Fall. Gutes zum Überholen auch auf jeden Fall möglich. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen vor uns haben. Mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, natürlich auch andere Teams noch mit guten Chancen. Wir haben es jetzt gesehen, die Racing Bulls mit Isaac Hatcher auf einmal auf dem Podium. Haas, nach dem Qualifying dachte man so, oh, da geht gar nichts. Und dann einfach Doppelpunkte mit Ocon und Oli Berman. Ich finde, Sauber muss man irgendwie auch immer mit noch in der Hinterhand haben. Was ist mit Alpine? Aston Martin, die in den Trainingssessions wirklich stark unterwegs waren, vor allen Dingen am Freitag erster Verfolger waren von McLaren, von Lando Norris. Also da war ja auch wirklich Fernando Alonso richtig stark unterwegs, aber dann ging es irgendwie nicht mehr so ganz übers Wochenende, haben sie es nicht mehr ganz so zusammengekriegt. Deswegen glaube ich, könnte es auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann noch jetzt zum Schluss zu meinen Tipps fürs Wochenende. Und ich muss sagen, es war wieder mal nicht so leicht. Ich habe mich jetzt am Ende dazu entschieden, für die WM sozusagen zu tippen. Auf Platz 3 habe ich jetzt einmal mal Charles Leclerc, weil ich schon glaube, dass Ferrari... Zuletzt war Ferrari mal ganz gut im Monster unterwegs. So, auch im letzten Jahr, da war der Sieg nicht unbedingt vorhersehbar, sage ich mal. Also da war es schon so ein bisschen überraschend, dass dann auf einmal Charles Leclerc ganz oben auf dem Treppchen steht. Deswegen habe ich gedacht, ja, kann man schon machen, auf jeden Fall. Charles Leclerc auf Platz 3, Platz 2 Oscar Piastri und Platz 1 dann eben Lando Norris. Es sind nur 7 Punkte Unterschied, ja, aber es sind 7 Punkte, die Norris dann eben aufholen würde, wenn das so kommen würde, wenn Norris auf 1 und Piastri auf 2 wäre. Und es wären halt einfach 7 Punkte und das heißt, dass er Selbstvertrauen, ja, nochmal hat und eben dann auch nochmal näher dran kommt. Deswegen, ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein, was die beiden dann da machen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal ein spannendes Duell. Das ist ja in Sanford so ein bisschen ausgeblieben, muss man sagen. Dadurch, dass beide auch relativ ähnlich von der Strategie war durch das Safety Car. Und dass eben Überholen nicht so einfach war, vor allen Dingen mit dem gleichen Auto, das ist noch schwieriger. Vielleicht ist jetzt im Monster noch ein bisschen mehr drin. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was auch Max Verstappen vielleicht anstellen kann. Das ist immer eine Variable, die wir, glaube ich, im Hinterkopf halten müssen. Und ich bin auch sehr gespannt, was Lewis Hamilton bei seinem ersten Grand Prix in Monza mit Ferrari veranstalten kann. Dem würde ich es auch übrigens echt gönnen, wenn er mal Richtung Podium fährt oder zumindest mal mindestens ein Top-5-Ergebnis ja, mit Ferrari da holen wird. Halt. Ich glaube, das wäre auch für ihn super, super wichtig. Genau, so, das also, ja, zum großen Preis von Sanford und auch zur kleinen Vorschau auf den großen Preis von Monza. Am Wochenende geht es dann, wie gesagt, direkt weiter. Und nicht nur die Formel 1 am Start, auch dann wieder die Formel 3 und die Formel 2. Die Formel 3 unter anderem mit dem letzten Rennen eben der Saison. Also da geht es auf jeden Fall dann auch nochmal heiß her, auch wenn die WM dort, also die WM kann man ja eigentlich auch sagen, schon entschieden ist. Trotzdem natürlich nochmal ein interessantes Rennen, beziehungsweise ein Rennen und ein Sprint in Monza. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Monza. Also, bis dahin. Tschüss!
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.